Heute Abend das Thema der Mann hinter der Maske. Naja, ich möchte mich schon im Voraus entschuldigen für was ich sagen werde, aber ich muss erklären, dass es hier nicht geht um Personen, nicht erst der Mann hinter der Maske. Es geht um keine Person, es geht um Systeme. Und Systeme haben Persönlichkeiten, die sie führen, oft ohne, dass sie selber wissen, womit sie eigentlich zu tun haben. Und so bitte ich Sie, um ruhig zu schauen, lasse den Geist Gottes wirken und wir gehen nur die Bibel betrachten. Was sagt die Bibel? In den Vorträgen, die dann danach kommen, wird es immer deutlicher werden. Heute Abend und morgen Abend identifizieren wir rein biblisch, ohne das Bild einzupinseln, die Rollenspieler und die Haupttätigkeiten, was sie so getan haben oder machen wollen. Und dann, in den Vorträgen danach, dann flecken wir alles auf. Dann schauen wir uns die Nieren haarfein an, alles, was innen drin ist. Und dann, naja, dann wird's hart. Der Mann hinter der Maske, was hat die Bibel dazu zu sagen? 2 Timotheus 2, 15. Befleißige dich, Gott dich zu erzeigen als einen rechtschaffenen und unsträflichen Arbeiter, der da recht teile das Wort der Wahrheit. Also, es ist eine Verantwortung. Was ich heute Abend hier sagen werde, ist eine Verantwortung. Wenn ich hier Dinge verkaufe und sage, die grundsätzlich falsch sind und Menschen in die Irre führen, ich werde es vor Gott verantworten müssen. Ich? Also ich weiß, warum ich hier stehe und ich weiß, was ich mache. Und ich habe es sehr sorgfältig durchstudiert, vor dem ich so etwas wagen würde. Und ich hoffe auch, dass der Geist Gottes wirken wird und helfen wird. Erst vor dem wir anfangen, ein kleines Wörterbuch, so ein biblisches Wörterbuch. Es hilft, wenn man so ein Wörterbuch hat. Wörterbuch für prophetische Ausdrücke. Also ein weißes Leinen in der Bibel, wenn die Bibel redet über Weiß und Gerechtigkeit und so weiter, dann ist es Gerechtigkeit. Offenbarung 19, Vers 8 sagt, das weiße Kleid ist die Gerechtigkeit. Ist die Gerechtigkeit. Trompeten und Wind in der Bibel werden oft als Symbole für Krieg gebraucht. Jeremia 49, Vers 36. Sturm, Unwetter, Wind in einem prophetischen Zusammenhang. Ich rede jetzt nicht von geschichtlichen, tatsächlichen Ereignissen. Ich rede von prophetischen Worten. Also da werden die Trompeten und Stürme und Wind als Krieg gebraucht. Wir haben schon das Thema Prostituierte, Hurerei in der Bibel schon besprochen. Es heißt Götzendienst, abtrünnig sein von Gott. Die Definitionen in der Bibel sind ganz klar. Jakobus 4, 4, Hosea 2, 1, Jesaja 50, 1, Jeremia 3, 18, Ezekiel 16, 26 bis 36, Richter 2, Vers 17, man kann sie alle nachschlagen. Es ist ganz eindeutig, nicht dran zu rütteln. Wasser, Meer sind Völker, Offenbarung 17, Vers 5. Eine Frau, haben wir gestern schon besprochen, ist eine Kirche, Epheser 5, 22, 24, 2. Korinther, Jeremia, Jesaja, Hosea, Johannes. Die brauchen alle das gleiche System, die gleichen Symbole für das Volk Gottes. Zion, Gottes Volk, haben wir gestern auch schon durchstudiert. Tier in der Bibel ist ein Königreich, Daniel 7, Vers 17. Ein Horn ist auch ein Königreich oder ein König, der für dieses Königreich steht, der Stellvertreter für dieses Königreich, Daniel 8, 21. Und der Fels in der Bibel ist Jesus Christus, 1 Korinther 10, 4, 3, 10 bis 14, 1. Mose, 5. Mose, die ganze Bibel. Du, Herr, bist mein Fels. Also das so kurz vorher, damit wir die Symbole besser verstehen, wenn wir sie jetzt auf die Leinwand tun. Heute Abend gehen wir Daniel Kapitel 7 durch. Ein ganz, ganz wichtiges Gesicht, das Daniel hatte. Daniel 7, Vers 1. Im ersten Jahr Belsassas, interessant, dass dieser König erst geleugnet wurde durch die hohen Kritiker, aber dann wurden die Keilschriften entdeckt, wo dieser Königsname erscheint und wo es erklärt wird, dass er eigentlich anstatt seines Vaters regierte. Im ersten Jahr Belsassas, des Königs zu Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte auf seinem Bett, und er schrieb den Traum auf und verfasste ihn also. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Traum. Das Buch Daniel und das Buch Offenbarung sind die beiden Bücher, prophetischen Bücher, die Jesus ganz besonders aussondert. Jesus sagt in Matthäus 24, sagt er, wenn ihr liest, wenn ihr seht das Gräuel der Verwüstung, so wie geschrieben, Prophet Daniel. Und Offenbarung sagt er, selig sind die, die das Buch lesen, es zu Herzen nehmen, es hören. Zwei Bücher, prophetische Bücher, die Jesus ganz besonders anspricht. Er schrieb und er verfasste also diesen Traum. Daniel 7, Vers 2 und 3. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und siehe die vier Winde unter dem Himmel. Oh, oh, wir haben ja ein Lexikon gehabt eben. Was sind das? Kriege. Also Kriege unter den Völkern. Die vier Winde unter dem Himmel stürmten wieder einander auf dem großen Meer. Was ist das? Das sind die Völker, die Nationen. Also, er hatte einen Traum und er sah Völker miteinander im Krieg. Und vier große Tiere, was ist das? Königreiche, stiegen heraus aus dem Meer, ein jedes anders denn das andere. Also er sieht vier Königreiche. In Daniel 2 war da schon so eins. Und die vier Teile des Bildes in Daniel 2 sind nacheinander genannt. Also es ist erst das Haupt von Gold, dann Silber, dann Bronze, dann Eisen. Und so sieht er jetzt das Gleiche, aber jetzt mit den Symbolen der Tiere. Interessant, dass die Tiere, die er sieht, sind unreine Tiere, haben also zu tun mit Völkern, die eigentlich gegen Gott sind. Prophetische Symbole, nur ganz kurz wird er, das Meer, das Wasser, der Wind, das Tier, die haben wir jetzt schon gesehen. Und da sind sie nochmal, Offenbarung 17, Vers 5, Jeremia, Daniel 7, Vers 17. Wir schauen mal kurz nach, ob es auch stimmt. Und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, da die Hure sitzt, sind Völker, Scharen, Heiden, Sprachen. Offenbarung 17, Vers 5. Alle zufrieden, das Wasser, also Völker sind. Jeremia 25, 32, siehe, es wird eine Plage kommen von einem Volk zum anderen und ein großes Wetter. Sturm steht, denke ich, in der Elberfelder. In der englischen Bibel steht Wind, wird erweckt werden. Jesaja, dies ist die Last über die Wüste am Meer, wie ein Wetter vom Mittag kommt, das alles umkehrt. So kommt es aus der Wüste, aus einem schrecklichen Lande. Also hier redet es über Sturm und Krieg. Zacharia, also habe ich sie zerstreut unter alle Heiden, die sie nicht kannten. Und so haben wir Parallelismus. Jeremia 49, Vers 36 und weiter. Und will die vier Winde aus den vier Enden des Himmels über sie kommen lassen und will sie in alle diese Winde zerstreuen, dass kein Volk sein soll, dahin nichts Vertriebene aus Elam kommen werden. Also, Winde werden vertreiben und dann, ich sah Elam verzagt machen vor ihren Feinden. Und dann redet er von dem Schwert, also Parallelismus, Winde, Stürme, Krieg, Schwert, Feinde. Da haben wir das Bild, damit wir ganz sicher sind, dass was wir in Daniel lesen, auch wirklich so ist. Daniel 7, Vers 17, diese vier großen Tiere sind vier Reiche, so auf Erden kommen werden. Irgendein Zweifel jetzt noch übrig, dass die Winde Krieg sind unter diesen Reichen und dass es vier Königreiche sind, die auf Erden entstehen werden. Es kann keiner zweifeln, denn die Bibel erklärt sich selber. Da sagt sie es. Es sind vier Königreiche. Daniel 7, Vers 17 und 23, also es sind die vier Reiche. Das vierte Tier wird das vierte Reich auf Erden sein. Also kommen sie gleichzeitig oder nacheinander? Sie kommen nacheinander. Also Daniel sieht im Traum vier Tiere, eins nach dem anderen, erscheinen auf dieser Welt. Das erste wie ein Löwe. Also haben wir ein Symbol. Es ist ein Löwe. Löwe ist normalerweise der König der Tiere und hatte Flügel wie ein Adler. Adler, ein Symbol, ein wichtiges Symbol. Dieses Symbol wird oft gebraucht auch für Gott. Gott wie ein Adler, aber auch für falsche Religion. Sie eignet sich auch dieses Symbol zu. Der Adler, ein ganz wichtiges Symbol des Sonnengottes, so wie wir in späteren Vorträgen auch sehen werden. Ich sah zu, bis dass ihm die Flügel ausgerafft wurden und es ward von der Erde aufgehoben. Und es ward von der Erde aufgehoben und es stand auf zwei Füßen wie ein Mensch. Wow, das ist interessant. Und ihm ward ein menschliches Herz gegeben. Dieses erste Reich, dieses erste Königreich, von dem hier gesprochen wird, ist genau das gleiche, wovon Daniel in Kapitel 2 sprach. Von dem Haupt von Gold hat er gesagt, du König Nebukadnezar bist das goldene Haupt. Also es geht hier um das Reich Babylon. Es war das königliche Reich, das große Reich, das reichste Reich. Und von Babel ging alle falsche Religion in die Welt rein. Damals schon zu Nimrod. Da wurde es gegründet. Und dann ist da auch dieser Aspekt des Menschen. Also hier ein Mensch steht für Babylon. Und wenn wir das babylonische System studieren, dann sehen wir, dass die volle Macht dieses Reiches war konzentriert in dem König. Er war eine Wiedergeburt des Gottes. Und weil er eine Wiedergeburt war des Gottes und daher in einem Sinne Gott auf Erden war, stand diese Person gleichzeitig auch für die Religion. Ganz wichtiges Symbol. Also wir haben hier dieses Tier, dieses löwene Tier, wie schon gesagt, Babylon. In Daniel 2 war das Haupt von Gold und hier war es das Tier, der Löwe mit den Flügeln, mit den Adlersflügeln. Und regierte natürlich von 605 bis 539 vor Christus. Wir rechnen zurück, weil es ist vor Christus. Und Jeremia 4, Vers 7 macht es jetzt so, dass wir überhaupt keinen Zweifel mehr haben dürfen. Er prophezeit, dass Babylon Jerusalem angreifen wird. Und er sagt, es fährt daher der Löwe aus seiner Hecke und der Verstörer der Heiden zieht einher aus seinem Ort, dass er dein Land verwüste und deine Städte ausbrenne, dass niemand darin wohne. Und das ist Jeremia 4, Vers 7, definiert Babylon als den Löwen. Das Symbol Babylons war der Löwe. Die hohen Kritiker, als Babylon noch nicht entdeckt waren, haben gesagt, das ist ja Unsinn, es gab keine Löwen da. Aber da ist der babylonische Löwe. Der Löwe war das Machtzeichen Babylons. Nicht nur das. Der Löwe mit den Adlerflügeln, so wie hier, war ein babylonisches System, ein Symbol, babylonisches Symbol. Und hier hatten wir auch das Symbol des Sonnengottes und hier unten auch ein Symbol des Sonnengottes, der Tannenzapfen. Alles Symbole der Fruchtbarkeit und der Vermehrung der Sonnengottheit. Also der Löwe mit den Adlerflügeln, ganz eindeutig Symbol Babylons. Das erste Reich also, Babylon. Gut, zweite Reich. Und siehe ein anderes, ein zweites Tier, ein zweites Königreich, gleich einem Bären. Und es richte sich auf einer Seite auf. Also der Bär stand ein bisschen höher auf der einen Seite als auf der anderen Seite. Auch sehr interessantes Symbol. Und er hatte drei Rippen in seinem Maule zwischen seinen Zähnen. Und man sprach zu ihm also, stehe auf, friss viel Fleisch. Daniel 7, Vers 5. Das Reich, Geschichte lehrt das, das nach Babylon kam, war Medo-Persien. Medo-Persien, 539, 331 vor Christus. Und interessant, in dem Bild Daniels waren da natürlich zwei Arme. Medo-Persien, die Meder und die Persier. Und das Tier war aufgerichtet auf einer Seite. Die beiden waren nicht gleich stark, aber nachher in der Vereinigung wuchs der eine. Und da waren drei Rippen im Mund. Als Medo-Persien das babylonische Reich besiegte, waren da drei große Kriege. Der erste ging hier nach Lydien, zweite nach Ägypten und dann natürlich der biblische Bericht von der Besiegung Babylons selber, wo Belsasser den Finger Gottes sah, als er auf die Wand schrieb, dass sein Reich den Medern und den Persern überhändigt wird. Also drei Rippen, drei große Kriege. Die Bibel ist so klar, so deutlich und legt sich selbst so gut aus, wir brauchen gar nicht raten, da ist nichts zu raten. So eindeutig, wer will, kann es finden. Daniel 7, Vers 6. Nach diesem Reich schaute ich und sieh ein anderes, gleich einem Paddel, und es hatte vier Flügel, wir haben also die Zahl 4 hier, eines Vogels auf seinem Rücken, und das Tier hatte vier Köpfe, es sind also wieder die Zahl 4, und Herrschaft wurde ihm gegeben. Daniel 7, Vers 6. Naja, nach Geschichte, nach Daniel 2, müsste das welches Königreich sein? Es müsste Griechenland sein. Also die Frage ist jetzt, was hat Griechenland mit der Zahl 4 zu tun? Naja, es hilft uns ein bisschen, wenn wir die nächste Prophetie Daniels studieren, nämlich die Prophetie in Daniel Kapitel 8. In Daniel Kapitel 8 werden die Prophezeiungen wiederholt, aber mit einer ganz anderen Sicht. Dann sind es reine Tiere erstens, denn es geht um Heiligtum und Kampf zwischen Gut und Böse, wogegen es hier am Anfang rein politische Sache ist. Und wir berufen uns ein bisschen auf Daniel 8. Also das nächste Reich, das waren die Hüften von Bronze im Bild Daniel und das vierköpfige Tier. In Daniel 8 steht geschrieben, Vers 20 und 21, der Widder, also da war Medo-Persien ein Widder, mit den zwei Hörnern, den du gesehen hast, da ist er, zwei Hörner. Und interessant, das eine Horn war größer wie das andere, so wie der Bär aufgerichtet war auf einer Seite. Hier wird eindeutig gesagt, wer es ist, also nicht dran zu rütteln. Den du gesehen hast, sind die Könige in Medien und Persien. Also wir wissen, dass dieser Widder Medo-Persien ist. Und jetzt wollen wir wissen, wer ist der Nächste? Der Ziegenbock, der hatte ein ganz prominentes Horn zwischen den Augen, aber ist der König von Griechenland. Also hier kam ein Ziegenbock und der hatte ein ganz prominentes Horn. Und es wird definiert, es ist der König von Griechenland. In der englischen Bibel wird es ein bisschen deutlicher gesagt, da sagt er, this is the first king of Greece, der Erste. Also, wer war das? Alexander der Größe, der Große. Und dann steht geschrieben, das Horn zwischen seinen Augen ist der erste König. Daniel 8, 20, 21, Alexander der Große ist es. Und dann Vers 22, dass aber vier an seiner Stadt standen, da es zerbrochen war. Also dieses Horn wurde abgebrochen. Alexander der Große starb und anstelle davon kamen wie viele Hörner hoch? 4. Und was ist ein Horn? Ein Königreich. Also 4 Königreiche aus dem Volk entstehen werden, aber nicht so mächtig wie er. Die Bibel sagt vorher, Daniel 8,22, dass das griechische Reich in 4 Teile zerteilt werden würde. Interessant, als Alexander der Große Jerusalem näherte mit seiner Armee, dann sind die Priester mit dem Buch Daniel hinausgewandert und haben ihm gezeigt in dem Buch Daniel, dass er überall siegen würde. Und darum hat er sie nicht überrumpelt und vernichtet. Sie haben sich ihm unterstellt. Sehr interessante geschichtliche Tatsache. Über Alexanders Generäle nach dessen Tod schreibt Benjamin Wheeler: Ein jeder wetzte sein Schwert gegen das des anderen und das Reich stürzte in ein verwirrendes Blutbad. Bis zum Ende des Jahrhunderts hatte es sich in 4 Gebiete aufgeteilt. Alexander the Great, page 494. Also wiederum, die Bibel ist absolut akkurat. Es war Kassander, Lysimachus, Ptolemy und Seleucus. So ist es in Englisch, was ist ein Deutsches, weiß ich nicht genau. Nach diesem sah ich in diesem Gesicht in der Nacht und siehe das 4. Tier. Also jetzt haben wir das 3. schon gesehen, jetzt kommt das 4. Tier. Naja, wir wissen schon, wer es sein muss, nach Daniel Kapitel 2. Das nächste Tier, das Eiserne, das alles zertritt, unter dem auch natürlich nach den weiteren Aussagen in Daniel 8 selbst der Prinz der Prinze zertreten wird oder getötet wird. Das kann nur Jesus Christus sein, es muss das Römische Reich sein. Also das 4. Tier war gräulich und schrecklich und sehr stark. Die Römer waren mächtig. Das ist interessant, Babylon war Gold, ein ganz edles Metall, aber nicht sehr stark. Dann kam Silber, nicht ganz so edel, aber ein bisschen härter, stärker. Und dann kam Bronze, nicht so edel, aber noch stärker. Und dann kam Eisen, noch stärker. Also sie werden mächtiger und stärker, so wie die Zeit geht, aber nicht so voller Adel. Also das 4. Tier war gräulich und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte und das Übrige zertrat's mit seinen Füßen. Es war auch viel anders, denn die vorigen hatte 10 Hörner. Wir hatten also hier eine interessante Zahl, 10. Also das Römische Reich kommt und besiegt die damalige Welt und das sehen wir in Daniel 7. Vers 7, Vers 24 sagt, die 10 Hörner, jetzt können wir ein bisschen schauen, was die bedeuten. Die 10 Hörner bedeuten 10 Könige, das wissen wir schon von unserer prophetischen Aussage, ist also nicht zu schwierig. So aus diesem Reich entstehen werden. Also aus dem Römischen Reich, nachdem Rom die damalige Welt besiegte, werden 10 Reiche aufstehen. Das ist, was die Bibel sagt. Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen. Nach diesen 10 kommt noch einer. Ist das richtig? Kommt noch einer. Der wird gar anders sein, denn die vorigen, und wird 3 Könige demütigen. Also haben wir es zu tun mit 10 und dann noch einen. Ganz wichtig. Und dieser noch eine wird existieren von der Zeit, wo Rom in 10 aufgeteilt wird, bis wann? Until the Ancients of Days came, Daniel 7, 22, bis der Alte an Tagen kam. Huh, sehr interessant. Bis wann wird er existieren? Muss er jetzt da sein? Ist der Alte von Tagen schon hier? Ist die Wiederkunft schon, hat sie schon stattgefunden? Nicht, wovon ich wüsste. Also, von dann bis jetzt müsste er noch da sein. Okay. Wir wissen also, dieses 4. schreckliche Tier, das sogar Jesus Christus ans Kreuz nagelte, ist Rom. Und wir wissen geschichtlich, dass Rom von 168 vor Christus bis 476 nach Christus als römisches Reich bestand. Und danach zerfiel es in 10 Teile, so wie wir sehen werden. Also wir haben die gleichen politischen Mächte, so wie wir es in dem Buch Daniel hatten. Und wir hatten sie hier und das schreckliche, mächtige Tier, ob so aussah in der Vision, weiß ich nicht, aber naja, so wird es aufgezeichnet. Vers 19 und 23 in Kapitel 7 sagt, darauf begehrte ich Gewissheit. Also Daniel war sehr interessiert in dieses Tier, diese politische Macht. Begehrte ich Gewissheit über das vierte Tier, welches von allen anderen verschieden war. Also auch was Wichtiges, es ist anders. Sehr schrecklich, dessen Zähne von Eisen, da haben wir das Eisen von Daniel Kapitel 2, und dessen Klauen von Erz war, manche sagen Ton, also da haben wir den Eisen und Ton von den Füßen von Daniel Kapitel 2, das Bild, welches fraß, zermalmte, was übrig blieb, mit seinen Füßen zertrat. Er sprach also, das vierte Tier, ein viertes Königreich wird auf Erden sein, welches von allen Königreichen verschieden sein wird. Interessant. Und es wird die ganze, wow, müssen wir nochmal lesen? Es wird die ganze Erde verzehren und sie zertreten und sie zermalmen. Wie viel von der Erde? Die ganze Erde. Rom hat doch nicht die ganze Erde besiegt. Wie steht's mit Japan? Wie steht's mit China? Wie steht's mit Amerika? Und. Aber was, wenn das vierte Tier noch nicht tot ist? Vielleicht wird es die ganze Welt beherrschen. Wir werden sehen. Die Vorträge werden ganz interessant, nicht verpassen. Am 22. Juni 168 vor Christus im Kampf von Pydna fiel das Reich Alexander des Großen 144 Jahre nach seinem Tod. Das ist Geschichte, History of Rome, nicht dran zu rütteln. Der deutsche Historiker Ferdinand Schlegel sagt, es war, als würde ein Gott mit eisernen Füßen den Globus beschreiten und Schritt Und jeder Schritt brachte einen neuen Blutstrom hervor, Philosophy of History. Also ein wirklich mächtiges Reich. Plutarch schreibt, die Siege Roms waren weder durch die Vielzahl der Erschlagenen noch durch das Ausmaß ihrer Verwüstungen bemerkenswert, sondern durch die Einnahme bestimmter Königreiche, Besiegung bestimmter Völker, die Anschließung bestimmter Inseln, Kontinente an ihr riesiges Imperium. Na, das Zitat, Morals Article, Fortunes of the Romans, Paragraph 11. Also hier haben wir dieses vierte mächtige Reich. Das Römische Reich ist ein enormes Reich. Die Welt heute funktioniert und regiert noch immer zum größten Teil nach römischem Gesetz. Ja oder nein? Ja? Also 10 Königreiche sollen dann aus diesem hervorgehen, 476 nach Christus, in dieser Zeitspanne bis zum Ende, irgendwann kommt dieses andere Horn zum Vorschein. Denn 476 ist Rom in 10 verteilt. Aber zur Zeit solcher Königreiche wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Sein Königreich wird auf kein anderer Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewiglich bleiben. Ein Versprechen in Daniel 2, Vers 44, dass zu der Zeit dieser 10 wird Gott selber sein Königreich aufrichten. Das ist eine andere Tatsache, ein Versprechen. Gut, da ich aber die Hörner schaute, siehe da, brach hervor zwischen ihnen ein anderes kleines Horn. Gut, also das vierte Reich bekommt 10 Hörner und dann zwischen ihnen kommt ein anderes kleines Horn. Korrekt wäre es zu sagen, es wuchs von klein auf immer größer. It grew from littleness, sagt eine perfekte Übersetzung. Das würde man sagen. Es wuchs von klein auf immer größer. Wir werden sehen, dieses kleine Horn wird mächtiger als alle anderen. Also zwischen ihnen hervor ein kleines Horn, vor welchen der vorigen Hörner drei ausgerissen wurden. Und siehe, dasselbe Horn hatte Augen wie Menschenaugen. Wo haben wir das schon mal gehört heute Abend? Heute Abend haben wir mal gesprochen von einem System, das wie ein Mensch war. Könnt ihr euch entsinnen? Das war bei Babylon. Interessant, hier haben wir eine Verbindung zwischen der Macht Babylons und diesem kleinen Horn. Eine Verbindung. Und das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Daniel 7, Vers 8. Da ich aber die Hörner schaute, siehe, da brach hervor zwischen ihnen ein anderes, ein kleines Horn, vor welchem vorigen Hörner drei ausgerissen wurden. Und siehe, dasselbe Horn hatte Augen wie Menschenaugen und sein Maul redete das große Dinge. Ganz wichtig, ich wiederhole ihn aus einem Grund. Aus welchem Reich kommt dieses kleine Horn? Aus dem Römischen, ja oder nein? Seid ihr ganz sicher? Okay? Wenn ihr nachschlägt in den Konkordanzen und in den Lehrbibeln, die es in der Welt gibt, und was alles geschrieben wird über den Antichristen, dann werden wir sehen, dass es zwei Ansichten gibt. Die eine Ansicht ist der Präterismus, den wird man in den meisten Bibeln aufgezeichnet sehen, in Konkordanzen und so weiter. Das Präterismus lehrt, der Antichrist ist ein König, der existierte zur Zeit Griechenland. Das war Antiochos Epiphanes IV, ein ganz lächerlicher kleiner König, der mal für kurze Zeit den Tempel verunreinigte. Aber die Römer haben einen Kreis um seinen Nunzio gezeichnet, einfach nach so, und gesagt, wenn du da raustritt, ist es Ende mit euch. Und der hat so gezittert vor Rom. Das soll der mächtige Antichrist gewesen sein. Erstens kommt er aus Griechenland und dieses Horn kommt aus welchem Reich? Rom. Kann also nicht richtig sein. Anderes Problem ist das andere antichristliche Bild, das wir haben. Das ist der Futurismus. Der erklärt, dass der Antichrist wird kommen irgendwann in der Zukunft, nachdem die Gemeinde Gottes entrückt ist und hier auf Erden nur noch die unbekehrten Juden übrig sind. Er wird sie unterdrücken und dann werden sie auch alle Christen werden und alles hat ein schönes Ende. Aber wir sehen, dass dieses Horn kommt zwischen 10 hervor und existiert wie lange? Bis zum Ende. Also beide Theorien sind nicht biblisch. Die einzigste Theorie, Tatsache, die biblisch ist, ist, was hier geschrieben steht. Also, 10 Länder, wir wissen, dass Rom aufgeteilt wurde in die Alamannen, die Burgunder, die Franken, die Lombarden, die Sachsen, die Sueben, die Goten, die Heruler, die Vandalen und die Ostgoten. Das waren sie. Und heute ist davon übrig, die Deutschen, die Schweizer, die Franzosen, die Italiener, die Engländer, die Portugiesen, die Spanier, die stimmen mit diesen überein. Und diese drei, weg sind sie. Sie existieren nicht mehr. Sie sind als Volk, als Nation ausgerieben, existieren nicht mehr. Und auch hatten sie etwas andere Ansichten mit Bezug zur Gottheit. Und wir werden weiter studieren. Solches sah ich, bis das Stühle gesetzt wurden und der Alte setzte sich, das Kleid war schneeweiß und das Haar auf seinem Haupt wie reine Wolle und sein Stuhl war eitle Feuerflammen und dessen Räder brannten mit Feuer. Daniel 7, Vers 9. Also Daniel sieht jetzt im Gesicht hier den Stuhl des Gerichts. Das Gericht fängt an. Und derweil ein Gericht im Himmel am Gange ist, redet dieses kleine Horn große Dinge auf Erden. Das Gericht ward gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Daniel 7, Vers 10. Und ich sah in diesem Gesicht des Nachts und siehe, es kam einer in des Himmels Wolken, wie ein Menschensohn, also wer ist das? Das muss Jesus sein, aber er kommt nicht zur Erde. Er kommt wohin? Bis zu dem Alten und ward vor ihm gebracht. Also Jesus kommt zu wem? Zu Gott Vater. Da kommt er hin. Es ist nicht, dass er hier zu dieser Erde kommt. Ein Gericht fängt da oben im Himmel an. So nebenbei gesagt, wenn Jesus Christus wiederkommt und er richtet und diejenigen, die seine sind, werden zu ihm genommen und die anderen nicht, musste dann nicht ein Gericht vorher stattgefunden haben? Ja oder nein? Oder wie würde er wissen, wer es erlöst und wer es nicht erlöst? Okay. Der gab ihm Gewalt, Ehre, Reich, dass ihm alle Völker, Leute, Zungen dienen sollten. Seine Gewalt ist ewig, die nicht vergeht und sein Königreich hat kein Ende. Daniel 7, 14. Hier haben wir das gleiche Bild wie in Daniel 2. Gott selber wird sein Königreich aufrichten. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich einnehmen und werden es immer und ewiglich besitzen. Daniel 7, 18. Jetzt wollen wir fragen, wer ist das kleine Horn? Und bitte, ich falle keine Person an, keine Person in dem System. Ich komme selbst aus dem System. Ich war selbst Mitglied dieses Systems. Ich falle keine Person an und ich möchte nur, dass alle Zugang haben zu dieser Wahrheit. Keine Person, es geht hier um Systeme. Also des kleinen Horns Macht, Daniel 7, Vers 24, der wird gar anders sein, denn die vorigen. Interessant, die vorigen waren, wie wir gesehen haben, königreiche politische Systeme und hier ist jetzt einer, der ist ein bisschen anders. Der hat, er ist so, denn ein Horn ist ein Königreich, aber da ist etwas anders. Was könnte das sein? Komm, wir schauen uns die Kennzeichen des kleinen Hornes an. Nummer 1. Er brach aus dem vierten Tier hervor. Daniel 7, Vers 7 und 8. Ist das richtig? Okay. Nummer 2. Er brach zwischen den 10 Hörnern hervor. Da ich aber die Hörner schaute, siehe, da brach hervor zwischen ihnen ein anderes kleines Horn. Vers 8. Also, die 10, müssen sie noch existieren, als er hervorbrach, ja oder nein? Alle 10. Also die Heruler und die Ostgoten und diese, mussten sie noch da gewesen sein, ja oder nein? Sie mussten noch da gewesen sein. Also geschichtlich sind wir hier in einem Zeitpunkt darum 476, da sind die 10 entstanden. Und mitten unter ihnen, derweil sie alle noch da sind, kommt eine andere Macht zum Vorschein. Drittes Kennzeichen. Nach den 10 Hörnern, also nicht vor ihnen, nach ihnen. Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen. Vers 24. Wir haben einen ganz genauen Zeitpunkt hier. Da ist nicht dran zu rütteln. Und vierte Kennzeichen, er ist anders als die vorigen. Der wird gar anders sein, denn die vorigen. Vers 24, er ist anders. Noch Kennzeichen. Fünftes Kennzeichen. Die Bibel will ganz sicher machen, dass wir keinen Fehler machen. Und wenn eines dieser Kennzeichen nicht passt, dann haben wir das falsche System. Ist das logisch oder nicht? Denn die Bibel macht doch keinen Fehler. Entweder sie passen alle oder sie scheitern alle. Er wird größer als die anderen Hörner und war größer, denn die neben ihm waren. Vers 20. Also dieses kleine Horn, das klein anfängt und wächst, wird größer und mächtiger als alle anderen. Sie sind ihm alle untertan. Ist das, was die Bibel sagt? Okay. Sechstes Kennzeichen. Er entwurzelt drei Reiche, vor welchem drei abfielen. Wir haben gesehen, drei sind ausradiert. Sie existieren nicht mehr. Warum nicht? Die Bibel sagt, wegen diesem kleinen Horn. Sie waren ihm im Wege. Und darum wurden sie ausradiert. Macht das Sinn? Ist das logisch? Okay. Siebtes Kennzeichen. Augen wie die eines Mannes und sprach Worte gegen den Höchsten. Also hier alle Macht versinnbildet in einer Person, in einem Mann, Augen, Intelligenz, schaut rum, Mensch. Vers 8 und Vers 25, dasselbe Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge. Es wird den Höchsten lästern. Also wir müssen die Bibel genau fragen, was heißt das denn eigentlich, das Lästern? Achte Kennzeichen, es wird die Heilige lästern und die Heiligen des Höchsten lästern, Vers 25. Also die Heiligen des Höchsten werden auch gelästert. Es hat also einen Krieg am Gange mit denjenigen, die sich zu Gott stellen, ja oder nein. Es hat ein Problem mit Gottes Volk. Neuntes Kennzeichen. Es wird Zeit und Gesetze ändern. Wow. Und es wird sich unterstehen, Zeit und Gericht zu ändern. Vers 25. Es wird Gesetze ändern. Jetzt mit welchem Gesetz bemüht Gott sich denn? Mit den Geboten. Ist es möglich, dass seine Macht kommen wird und die Gebote Gottes ändern wird und dann auch an der Zeit rumkratzen wird? Wer hat die Zeit eingestellt? Gott. Wann hat er sie eingestellt? Ganz am Anfang. Er hat gesagt, und es war Abend und es war Morgen der erste Tag. Und es war Abend und es war Morgen der zweite Tag und so weiter. Und dann der sechste und dann der siebte Tag. Und somit war es die Zeit festgelegt. Und dieses Horn wird an diesem Zeitkonzept was rumzurütteln haben und es wird etwas zu tun haben mit Gottes Gesetz. Ein zehntes Kennzeichen, es wird ja jetzt, wow, die Bibel hat viel zu sagen. Es wird für zwei Zeiten eine halbe Zeit, sie werden aber in seine Hand gegeben werden, eine Zeit, naja, ist nur ein halber Text hier, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, sagt Vers 25. Werden also Zeit, ja, zwei Jahre, noch ein halbes Jahr dazu, dreieinhalb prophetische Jahre, wird dieses Horn eine bestimmte Macht ausüben. Dreieinhalb prophetische Jahre, wird aber existieren bis wann? Ganz bis zum Ende. Auch interessant. Elftes Kennzeichen. Wird die ganze Welt vernichten. Das vierte Tier wird gar anders sein. Es wird alle Lande fressen, zertreten und zermalmen. So in diesem kleinen Horn wird es die ganze Welt sich untertan machen. Und ein zwölftes Kennzeichen. Am Ende wird seine Gewalt weggenommen werden, denn er regiert bis zum Ende. Danach wird das Gericht gehalten werden, da wird dann seine Gewalt weggenommen werden, dass er zugrund vertilgt und umgebracht werde. Vers 26. 12 ganz eindeutige Aussagen. Jetzt, ich möchte euch nicht verletzen, aber es gibt nur eine Macht, die auf alle 12 Punkte ein ganz bedeutendes Ja hat. Brach aus dem vierten hervor, brach zwischen den Zehen, nach den Zehen, anders als die anderen. Kirchengeschichte, Seite 175, als die letzte Welle der barbarischen Invasionen vorüber war, verwandelte sich das Gesicht Europas. Unabhängige germanische Reiche etablierten sich auf den Ruinen des römischen Imperiums. Das ist Geschichte. Was passierte dann? Aus den Ruinen des römischen Imperiums entstand langsam eine neue Staatsordnung. Etwas Neues. Deren Mittelpunkt das Papsttum war. Daraus resultierte vermeintlich eine nicht nur ganz neue, sondern eine völlig andere Situation. Er war anders. Also hier haben wir jetzt eine politische, religiöse Macht, immer noch Rom. Das ist Church and Churches. Levitan schreibt, wenn man den Ursprung dieses großen kirchlichen Reiches betrachtet, sieht man, dass das Papsttum nichts anders als der Schatten über dem Grab des ehemaligen römischen Reiches ist. Also hier haben wir eine Macht. American Catholic Quarterly Review, ein katholisches Zitat, April 1911. Vor vielen Jahren, nachdem Rom in die Hände der Barbaren fiel, wendeten sich die Römer an einen um Hilfe und Schutz und baten ihn, über sie zu herrschen. Wenn einer herrscht über jemand anders, qualifiziert er als ein Horn, ja oder nein? Ja, hat er ein Reich. So begann die Papstherrschaft. Und dann sagt American Quarterly Review, demütig bestieg er den Thron Caesars. Also welchen Thron? Caesars Thron. Ist es dann noch immer Rom, ja oder nein? Ja, wenn es Caesars Thron ist, dann ist es immer noch Rom. Der Stellvertreter Christi nahm das Zepter von dem Herrscher, also wer ist der König von Rom? Der Papst. Und Könige Europas und lange Zeit verneigen, vor dem Könige Europas sich lange Zeit verneigen würden. Ist er also mächtiger gewesen als die anderen Könige Europas, ja oder nein? Ja. Und er war größer, denn die neben ihm war, sagte Daniel 27. Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen, der wird gar anders sein, so wir sehen es anders, weil er ist nicht nur politisch, er ist auch religiös. Er ist ein religiöses Haupt. Denn die vorigen und wird drei Könige demütigen. Drei Könige. War er größer? Ihr kennt Friedrich von Canossa. Er musste barfuß im Schnee stehen, um Verzeihung. Heinrich von Canossa musste da barfuß stehen und musste warten auf eine Audienz, um Verzeihung vom Papst zu bekommen, damit er sein Königreich überhaupt wieder zurückkommen konnte, nachdem er exkommunikiert wurde. Henry Cardinal Manning schreibt, der Stellvertreter des wiedergeborenen Sohnes Gottes, geweihter Hohepriester und derzeit höchster Führer, der Papst, saß im Tribunal, um unparteiisch zwischen Nationen und Nationen, Völkern und Führern, Herrschern und Untertanen zu urteilen. Hier war der mächtige neue Führer. Als die neuen Welten entdeckt wurden, wer hat den Strich auf die Landkarte gezeichnet? Das Papsttum. Papst hat gesagt, gut, das gehört dir, Portugal, das gehört dir, Spanien. So wurde die neue Welt aufgeteilt. Entwurzelte drei Reiche. Danach hätte ich gern gewusst, gewissen Bericht von diesem vierten Tier, welches gar anders war, denn die anderen und vor dem Zehnhörnern auf seinem Haupt und vor dem anderen, das hervorbrach, vor welchem drei abfielen. Daniel 7, 19 und 20. Wir haben die zehn gesehen, die da waren, die Heruler, die Vandalen und die Ostgoten. Alle drei haben sie über Rom regiert. Sie haben Rom beherrscht. Und das Papsttum hatte keine Macht, derweil die drei da waren, sie hatten nämlich eine andere Ansicht über die Gottheit. Und der Kaiser von Rom, der damals noch in Konstantinopel war, hat Armeen und Schiffe geschickt und es gab Riesenkriege, bis dass diese drei endgültig total ausgerottet waren, vernichtet waren. Und als die letzte aus dem Weg geräumt wurde, hat der Papst selber den Stuhl des Kaisers übernommen. Augen wie die eines Mannes und sprach Worte gegen den Höchsten. Er wird die Heilige vernichten. Da ist das Englische, mouth speaking great things and blasphemies, blasphemien. Und er wird Krieg machen gegen die Heiligen und er wird sie überwinden, sagt Vers 7. Vers 25 sagt, er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu ändern. Sie werden aber in seine Hand gegeben werden, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Hier ist noch viel zu diskutieren. Erst wollen wir fragen, was ist lästern? Biblische Definition bitte, nicht irgendein Gedankenexperiment. Johannes 10, Vers 30 und 33 und Lukas 5, Vers 20 und 21 definieren es ganz eindeutig. Jesus ist im Spiel. Vers 30, Johannes. Ich und der Vater sind eins. Wow. Er sagt zu den Juden, dass er Gott ist. Die Juden antworteten ihm und sprachen, um eines guten Werkes willen steinigen wir dich nicht. Sie hoben Steine auf, sie wollten Jesus steinigen, sondern um der Gotteslästerung willen. Denn du bist ein Mensch und du machst dich selber zum Gott. Also Definition der Gotteslästerung ist, wenn eine Macht sich göttliche Macht zueignet. Ja oder nein? Gut. Vers 20. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus ist im Spiel. Und die Schriftgelehrten, was haben die gemacht? Und die Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen, wer ist er, dass er Gotteslästerung redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Lukas 5, 20, 21. Zweite Definition von Gotteslästerung ist was? Wenn einer behauptet, dass er Sünden vergeben kann, da ist die biblische Definition. Passt sie oder passt sie nicht? Katholisches Enzyklopädie, diese gerichtliche Autorität beinhaltet auch die Macht, Sünden zu vergeben. Wir lesen weiter. Suche, wo immer du möchtest. Das ist The Catholic Priest, page 78, katholisches Zitat. Suche, wo immer du möchtest, im Himmel, auf der Erde, du wirst ein geschaffenes Wesen finden, das dem Sünder vergeben und ihn von den Ketten der Hölle losreißen kann. Dieses besondere Wesen ist der römisch-katholische Priester. Also eignen Sie sich diese Macht zu, ja oder nein? Ja. In welchem Maße? Der Weihebischof sagt, du bist nun für immer Priester, er ist kein Mensch mehr, ein sündiges Kind Adams, sondern ein alter Christus, ein anderer Christus, ein anderer Christus, wow, auf ewig ein Priester des Allerhöchsten mit Macht über dem Allmächtigen. Jetzt wird's aber wirklich straff. Der Papst ist nicht nur der Stellvertreter Christi, sondern er ist Jesus persönlich versteckt unter dem Schleier des Fleisches. The Catholic National, July 1895. Was ex cathedra gesagt wird, kann nicht zurückgezogen werden. Also behauptet er, dass er wie Gott ist? Oh ja. Ein Zitat, das schreckenswürdig ist, ist das folgende. Selbst Gott ist gezwungen, sich an die Urteile seiner Priester zu halten und entweder zu vergeben oder nicht zu vergeben. Je nachdem, ob Sie, die Priester, Absolution erteilen oder nicht. Das Urteil des Priesters hat Vorrang und Gott willigt ein. Also wer ist mächtiger hier? Der Priester. Das kommt from Dignities and Duties of the Priest, Kapitel 12, Seite 27. Also sagt diese Macht, sie kann Sünden vergeben und sie ist wie Gott, ja oder nein? Ja. Wir lesen weiter, Extracts from Ferraris Ecclesiastical Dictionary, katholisches Zitat, der Papst ist von so großer Würde und so erhaben, dass er nicht nur ein gewöhnlicher Mensch ist, sondern Gott und der Stellvertreter Gottes. Der römische Kaiser, war er Gott, ja oder nein? Und dieser Stellvertreter, behauptet er das Gleiche, ja oder nein? Hat sich was geändert? Nein, nur das Kleid hat sich geändert. Er ist wie der göttliche Herrscher und der oberste Imperator und der König der Könige. Welch, wow, Da war noch ein anderer König in der Geschichte, der auch diesen Titel hatte. Das war der König von Babylon. Es war aber kleines K, lowercase k. Im Deutschen kommt das nicht so zum Vorschein, denn alles wird ja in Deutsch mit großen Buchstaben geschrieben. Aber in den anderen Sprachen kleines k, aber König der Könige großes K. Falls es möglich wäre, dass Engel vom Glauben abfallen oder anders über den Glauben denken, könnten sie vom Papst gerichtet und exkommuniziert werden. Das ist ja toll. Also hier haben wir Zitate, dass sie genau das, was die Bibel vorhergesagt hat, tun. Konzil von Florenz beschließt 1439, wir erklären, dass der Pontifex, der Nachfolger des heiligen Petrus, König der Apostel und der wahre Stellvertreter Christi ist. The Most Holy Councils, Liber in Cossa, Volume 13. Kardinal Bellarmine sagt, alle Namen, die in der Bibel für Christus benutzt werden, die besagen, dass er über die Kirche steht, können genauso für den Papst verwendet werden. Also wir haben einen anderen Christus, einen alter Christus. Titel des Papstes, gegeben in Rom von unserem Palast am 10. Februar 1817, die 14. Jurisdiktion des heiligen Pontifex, dem Vater in Christus und unser Herr, unser Gott, der Papst Leo XII. Das sind Konzile, nicht Personen, katholische Konzile, die das schreiben. The Great Encyclical Letters von Papst Leo schreibt, wir haben hier auf der Erde den Platz des allmächtigen Gottes. Also die zwei Definitionen der Blasphemie. Passt das Papsttum, ja oder nein? Das passt. Holy Councils, Most Holy Councils. Wir erklären, dass die Heilige Apostolische Kirche und der Pontifex das Primat über die, wie viel Welt von der Welt? Die ganze Welt innen habe. Ach, der Papst hat doch nichts zu tun mit China, mit dem Buddhismus und allen diesen anderen Ländern. Das ist doch nicht wahr. Hoho, ich habe Nachrichten für euch. Nicht die zukünftigen Vorträge verpassen. Wir werden sehen genau, wie sich alle, der Dalai Lama und all die Politiker der ganzen Welt vor ihm niederbeugen. Ob das Shintoismus ist, ob das heidnische Religion ist, alle sind ihm unterstellt heute. Und würde er wie Rom damals die Christen wieder verfolgen? Ist das möglich? Offenbarung 13, Vers 7. Und ward ihm gegeben, zu streiten mit den Heiligen und sie zu überwinden, und ward ihm gegeben, Macht über alle Geschlechter und Sprachen und Heiden. Genau das Zitat hatten wir in Daniel Kapitel 7. Er wird mit den Heiligen streiten, er wird sie überwinden. Der bekannte Katholik Thomas von Aquin sagt, dass überführte Ketzer genauso sicher getötet werden sollten wie alle anderen Kriminellen. Was ist ein Ketzer? Die Kirche hat verfolgt, nur ein Neuling in der Kirchengeschichte wird das bezweifeln, Weston Watchman. Die Kirche kann durch ihr göttliches Recht, den Besitz von Ketzern konfiskieren, sie einkerkern und sie selbst den Flammen übergeben. In unserer Zeit gehört das Recht, strengste Strafen wie die Todesstrafe zu verhängen. Der Kirche, es gibt keinen größeren Verstoß als die Ketzerei, deshalb muss sie ausgerottet werden. Das ist doch eine mittelalterliche alte Geschichte, hier weg damit. Doch nicht heute. Ich habe Informationen für Sie, über was hinter den Kulissen geschrieben wird und was für Aussagen herausgehen in die Welt und wie das Wort Ketzer wieder gebraucht wird und wie die schlimmsten Strafen so einer Aktion unterstellt werden. Aussagen in Enzyklikals von dem jetzigen Führer dieses Systems. Nicht alte Sachen. Es kommt. Wir wissen, dass die Jesuiten, der jesuitische Orden, auf die Beine gebracht wurde, um genau das zu tun, eine Gegenreformation anzufangen. Und das Versprechen der Jesuiten ist ein Versprechen, das so grausam ist, man kann es nicht glauben. Sie versprechen hier, wir werden es in einem späteren Vortrag genauer betrachten, dass sie alles tun werden, um den Papst an erster Stelle zu stellen, dass sie morden werden, dass sie Menschen kochen werden, dass sie Menschen aufreißen werden, ihre Köpfe zerschlagen, foltern werden. Alles Mögliche steht alles in ihrem Versprechen aufgeschrieben. Und das kommt nicht von irgendwoher, das kommt von the Congressional Records of the United States of America. Und wir wissen, dass die Kirche verfolgt hat, ja. The Tower of London, da haben sie Menschen gefoltert, in The Hague, in den Niederlanden haben sie gefoltert. Und was ist Ketzerei? Kommen wir schon uns die Definition an. Ketzerei, Englisch Heresy, Griechisch Heresis, Wahl. Selbstentscheidung über Glaube und Praxis. Artikel Heresy, Seite 440. Wow. Man darf nicht selbst entscheiden. Man darf nicht selber die Bibel lesen und entscheiden, was ist meine Verantwortung Gott gegenüber. Es muss für mich entschieden werden. Die Geschichte von der Inquisition brauchen wir hier nicht weiter zu studieren. Die Tatsache ist, dass dieses eine Zeichen genauso gilt wie all die anderen. Hier ist das Standbild in Südafrika von den Hugenotten. Da ist die Bibel in der Hand und die Kette hängt, die zerrissen ist. Sie hat sich losgerissen von den Fesseln und Ketten Roms und ist eine freie Frau Kirche im Namen. 9. Er ändert Zeiten und Gesetz. Jedes Einzelne muss zutreffen. Jedes Einzelne. Er wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetze zu ändern. So nebenbei, welchen Kalender haben wir denn heutzutage? Den gregorischen Kalender. Oh ja, wann fängt der Tag an? Mitternacht fängt er an. Mitternacht. Wann fängt der biblische Tag an? Logisch, wenn die Sonne untergeht. Sagen wir nicht, ach, der Tag ist zu Ende, wenn die Sonne untergeht, ja oder nein? Aber wenn wir es verlegen auf Mitternacht, dann können wir den Tag nicht begrüßen und wir können ihm auch nicht auf Wiedersehen sagen, denn die meisten schlafen dann oder wissen nicht, worum es geht. Heute schläft keiner mehr, also vielleicht ist es anders heute. Vers 30. Aus euch selbst, das ist in Apostelgeschichte 20, werden aufstehen Männer, die da verkehrte Lehren reden, die Jünger an sich zu ziehen. Und von der Zeit der Apostel bis zur Bekehrung Konstantins schlichen sich Riten und Zeremonien, von denen weder Paulus noch Petrus je gehört hatten, unauffällig in die Kirche ein und erhielten den Rang göttlicher Einführung. Ancient Church, Seite 6 und 7. Der Papst, ja, ein katholisches Zitat, hat die Macht, Zeiten zu ändern, Gesetze abzuschaffen, oder alles zu ändern, sogar die Gebote Christi. Dekretal de Translat Episcop Cap, katholisches Zitat. Also eignet er sich die Macht zu, ja oder nein? Hat er es getan? Wir werden sehen, hat es getan. Der Papst kann Gott göttliche Gebote verändern. Die 10 Gebote kann er verändern. Er hat rumgehämmert an den 10 Geboten Gottes. Das 2. Gebot, du sollst dir kein Bild machen, du sollst dich nicht vor ihm niederknien, du sollst es nicht anbeten, whip, raus. Jetzt sind da nur noch 9. Das 10. Gebot in 2 geteilt. Du sollst nicht begieren deines nächsten Weib, deines nächsten Gut, hat er in 2 geteilt. Obwohl Paulus ganz eindeutig es als eines betrachtet. Also die 10 Gebote, so wie sie in der Bibel stehen, haben ganz lange Gebote, 2 ganz lange. Das erste, was sehr lang ist, also wahrscheinlich wichtig ist in diesem Sinne, sind alle wichtig, aber ganz besonders hervorgehoben durch den Wortschatz alleine in diesem Gesetz, ist das vom Bildnis. Das ist weg in der katholischen Kirche. Und dann das Gebot über den Sabbat. Der 7. Tag ist der Tag des Herrn, ist geändert worden und der Tag ist verlegt worden auf den heidnischen Tag der Sonne. The Catholic Encyclopedia, also direkt an ihr eigenes Encyclopedia, wir sehen, was sie sagen, Volume 4, Page 153. Nachdem die Kirche den Tag der Ruhe vom jüdischen Sabbat oder den 7. Tag der Woche zum 1. verändert hatte, ihre eigenen Worte. Also haben sie das Gesetz geändert, ja oder nein? ja, verordnete sie, dass sich das dritte Gebot, eigentlich müsste es ja das vierte sein, aber das zweite war ja weg, haben sie auch rausgenommen, der Tag des Herrn, der Heilige, gehalten werden soll, nur auf den Sonntag sich bezieht. Also fragen wir die katholische Kirche in ihrem Katechismus, the Convert's Catechism, welcher ist der Sabbattag? Antwort, Samstag ist der Sabbattag. Sie haben kein Problem damit, Sie wissen es, Samstag ist der siebente Tag. Warum halten wir den Sonntag? Antwort, wir halten den Sonntag anstelle des Samstags, denn die katholische Kirche feierlich in den Sonntag geändert hat. Also sie hat den Tag geändert. Peter Girmans Katechismus. Also jedes Einzelne trifft zu. Das zehnte, Zeiten und eine halbe Zeit, also 3,5 Jahre. Sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, Daniel 7, 25. Also die Christenverfolgung würde stattfinden für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Das ist, was die Bibel sagt in Daniel Kapitel 7. 600 Jahre geschrieben vor Christus, von wegen bis heute. Könnt ihr euch entsinnen? Ein Tag für ein Jahr. Sie werden in seine Hand gegeben für diese Zeit. Eine Zeit, wir haben gestern drüber geredet, hebräisches Jahr, 360 Tage, zwei Zeiten, 720 Tage, eine halbe Zeit, Hälfte davon, 180, zusammen 1260 Tage. Dann sagt die Bibel, 1260 prophetische Jahre entsprechen 1260 echten Jahren, prophetischen Tagen müsste das sein. Jeder Tag für ein Jahr, Hesekiel 4, Vers 6. Also, jeder Tag für ein Jahr, das müssten dann 1260 Tage, prophetisch Jahre in Wirklichkeit sein. Hat die katholische Kirche genau 1260 Jahre diese Macht ausgeübt? George Finley sagt, mit der Eroberung Roms durch Belisarius beginnt die Geschichte des Mittelalters. Gut, das war, als der Dritte jetzt aus dem Weg geräumt wurde. Vigilius, das ist der Papst, bestieg den päpstlichen Stuhl 538 nach Christus unter dem militärischen Schutz Belisarius. Das V muss auch geändert werden. Naja, History of the Christian Church, also 538 besteigt er den Stuhl. 10 Königreiche seit 476 und dann zwischen ihnen entsteht das Papsttum. Es besteht schon zu dieser Zeit, Konzile werden gemacht, aber er hat keine Autorität, keine Macht. Dann 538 werden die Päpstlichen in die Macht hineingebracht durch ein Edikt von Justinianus. Der Papst ist der Corrector of Heretics, der die Heretiker zurechtweisen soll. 538 und alle Kirchen sollen ihm unterstellt werden. Also, da haben wir ein Anfangsdatum. Hier ist das Datum, wo er seine Macht ausübt unter einem Edikt des Justinianus. Und wenn wir dazu zählen, 1216, dann kommen wir zu dem Jahr 1798. Was ist da passiert? Berthier nimmt Rom am 10. Februar 1798, die prophetische Zeit, boom, ha genau. Ein und proklamiert die Republik, halb Europa glaubte, dass Napoleons Aussage eingehalten würde und mit dem Tod des Papstes auch das Papsttum tot sei. The Modern Papacy, Reverend Joseph Rickaby. Gerade in dieser Zeit, gerade kurz vor diesem Datum, ging das letzte Dekret raus, um Christen zu verfolgen. Gerade vor dieser Zeit. Und bumm, da endet's. Also diese Zeit, diese 1260 Jahre, werden in der Bibel 7-mal gebraucht. Eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit in Daniel 7, eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit, Daniel 12, 7, 42 Monate, 42 mal 30, der hebräische Monat, Auch 1260 Offenbarung gebraucht ihn viermal, um dieses System genau zu identifizieren. Und ein jeglicher Geist, der da nicht bekennt, dass Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Wiederchrists, von welchem ihr habt gehört, dass er kommen werde. Und er ist jetzt schon in der Welt. 1. Johannes 4, Vers 3. Was machen wir mit dem Text? Die katholische Kirche sagt doch, Christus ist gekommen. Sagt die Bibel vielleicht etwas darüber? Ja, sie sagt vieles darüber. Sie sagt im 2. Korintherbrief, wenn jemand kommt und einen anderen Christus lehrt, wenn jemand kommt und einen anderen Geist herbeibringt, dann wisset, dass es nicht von Gott ist. Also man kann über Jesus predigen, aber man kann einen ganz anderen Geist haben. Und vielleicht dieser Christus ist nicht genau der gleiche Christus, von dem in der Bibel geredet wird. Denn dieser Christus unterstellt sich einer Person. Er unterstellt sich dem Papst. Dieser Christus, der hier gelehrt wird, der hängt an einem Kreuz. Das Kruzifix ist das Symbol. Dieser Christus wird bei jeder Messe wieder und wieder und wieder geopfert, obwohl die Bibel sagt, Jesus Christus ist eins für allemal geopfert. Ja oder nein? Wenn ich ihn also immer wieder und wieder opfer, dann akzeptiere ich nicht das eins für allemal Opfer. Ist das nicht so? Und dann sage ich eigentlich, der wahre gilt nicht, ist nicht gekommen. Also das passt auch. Viele großen Christen der Reformation und der Postreformation teilten die Ansicht dieser prophetischen Wahrheit und identifizierten den Antichrist mit dem Papsttum. Wir haben gesehen, jedes einzigste Detail passt genau auf das System zu. Anhänger der Auslegung waren die Waldenser, die Hussiten, Wycliffe, Luther, Calvin, Zwingli, Melanchthon, John Gill, die Baptisten, Märterer, Cranmer, Tyndall, Latimer, Ridley, alle ohne Ausnahme haben gesagt, Rom ist das Problem. Wenn einer eine alte King James Bibel hat, eine King James, normale, kann man heute kaufen, vornehm Vorwort zu King James, wird der Papst identifiziert als Antichrist. Heute, in der jetzigen Bibel. Luther sagte, ganz hart, knallhart, ich weiß, dass der Papst der Antichrist ist und dass sein Sitz der Sitz Satans persönlich ist. Wow, das ist ziemlich direkt. John Calvin sagte, wir nennen den römischen Papst Antichrist. Zitate, direkt aus ihren Schriften. John Wesley sagte, er ist in betonter Weise der Mann der Sünde, da er alle Sündhaftigkeit über alle Maße hinaus wechseln lässt. Wenn man sagt, dass man etwas tun kann und dann wird es einfach nur verziehen, man geht zu einem Priester und dann man braucht sich gar nicht erst richtig ändern. Man kann Ablässe kriegen. Der jetzige Papst hat wieder Ablässe für das Jahr 2000 herausgebracht. Ein Ablass. Das ist ja verheerend. Gott sagt, kommt zu mir, ihr müsst euch ändern. Lebt nach meinen Geboten. John Knox sagt, dass der Papst als der echte Antichrist erkannt werden sollte. Und wenn ihr es immer noch nicht glaubt, dann geht zu eurem eigenen Rathaus. Schaut es euch mal an. Da an dem Tor des Rathauses haben die Reformer das Bild Daniels genau aufgezeichnet, damit die Zukunft es nicht vergessen sollte. Und wenn man da hingeht, dann sieht man den Löwen mit den Flügeln. Und damit man keinen Fehler macht, wen haben sie daneben hingestellt? Niemand anders als Nebukadnezar. Also, ich bin nicht hier mit etwas Neuem. Ich habe nichts Neues zu bieten. Ich bin ganz altmodisch. Sehr altmodisch. Das haben Luther und alle die anderen schon lange gesagt. Also da haben sie es identifiziert mit Nebukadnezar. Und an der anderen Seite, naja, da scheint ein Bär zu sein, der interessant aussieht. Kommen wir hier ein bisschen näher. Da sehen wir sie, der Löwe mit den Adlersflügen und Nebukadnezar nebendran. Und dieser Bär hat drei kleine Rippen im Mund. Und wer sitzt da nebenan? Kores. Interessant, sie wussten also, es war Medo-Persien. Und an der anderen Seite, ja, da sitzt etwas mit vielen Köpfen. Gehen wir mal ein bisschen näher. Aha, wen haben sie nebendran? Alexander den Großen. Kein Zweifel, schaut euch euer Rathaus an. Sie haben gewusst, dass das ist Griechenland. Und dann an der anderen Seite, dieses interessante Tier mit den 10 Hörnern und nebenan Julius Caesar. Also, was haben sie gesagt? Wer ist es? Rom. Und dann so ein interessantes kleines Horn hier in der Mitte. Und sie haben ganz deutlich gesagt, wer es ist. Ich möchte euch sagen, nichts hat sich geändert. Nichts. Die 12 Punkte, die wir genannt haben, passen nur für ein System. Es entsteht zur richtigen Zeit. Es existiert bis zu dem Ältesten von Tagen. Bis ganz zum Ende wird es existieren. Es ändert die Gebote Gottes. Die ganze Welt muss ihm untertan sein. Er stellt sich hin als Stellvertreter Christi. Aber hinter den Kulissen hat er eine ganz andere Agenda. Jetzt, ich habe euch gesagt, ich war selber römisch-katholisch. Ich habe nichts gegen römische katholische Menschen. Meine eigene Familie ist römisch-katholisch. Und ich möchte nichts lieber, als dass sie den wunderschönen Gott der Wahrheit entdecken. 2. Thessalonicher 2, Vers 3 und 4 sagt, lasset euch niemanden verführen und keinerlei Weise, denn er kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und offenbart wäre, der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens. Es kommt eine Zeit, wo alle ganz deutlich wählen müssen zwischen einem Herrscher der Kompromisse, damit alle ihm untertan sind, und einem, der sagt, haltet meine Gebote und glaubet an mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater außer durch mich, sagt Jesus Christus. Der da ist, der Widersacher und sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst ist, heißt also, dass er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei Gott. Wir haben es ja gesehen. Wer ist das? Von wem redet Paulus hier? Er redet von dieser Macht, die sich unterstellt, Gott zu spielen. So dass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Es ist also nicht ein offenes System, bumm, da sieht man es. Nein, es ist verkleidet als ein christliches System. Sogar die, die wirklich Gott lieben, werden nach diesem Text verführt, ja oder nein. Also muss es aufgefleckt werden, so dass jeder sehen kann, wer steckt dahinter und wohin führt es. Bitte, ihr habt noch nichts gehört heute Abend, nur eine Definition. Und vielleicht seid ihr schockiert, vielleicht habt ihr Schmerz im Herzen, vielleicht ist das zu groß. Aber müsst nicht wegbleiben, denn wir müssen es noch aufflecken. Wir haben es nur gezeigt, nur pfup, da ist es. Aber was steckt da drin? Das müssen wir noch machen. Also dieses kleine Horn soll die ganze Erde verschlingen. Die neue Weltordnung steht unter dem Papst. Kein Zweifel, die UNO hat es angekündigt. Er war bei der großen 50. Versammlung der Fürsprecher der Moralität. Für alle Religionen. Müsst nicht denken, er sitzt da in Rom und hat keine Macht. Ich werde euch die Macht zeigen, hinter den Kulissen. Die ganze Wirtschaft der Welt ist durch die geheimen Organisationen, die Freimaurer und wie sie auch alle heißen, ihm unterstellt. Es sind seine Organisationen. Am Ende der Zeit wird die Herrschaft weggenommen. War das 12. Zeichen. Danach wird das Gericht gehalten werden. Da wird dann seine Gewalt weggenommen werden, dass er zugrunde vertilgt und umgebracht werde. Aber, und das ist das Versprechen, Daniel 7, 26, 27. Das Reich, Gewalt und Macht unter dem ganzen Himmel wird dem heiligen Volk des Höchsten gegeben werden. Das Reich ewig ist und alle Gewalt wird ihm dienen und gehorchen. Gott wird am Ende siegen. Gott wird sein Königreich aufstellen, aber die Menschheit muss zur Wahl gebracht werden. Heute Abend haben wir das kleine Horn identifiziert. Es ist Rom, es ist niemand anders, es kann nach biblischer Aussage gar nicht jemand anders sein. Und wenn man es nicht wahrhaben will, rüttelt nichts an Daniel 7. Es ist so. Und jetzt müssen wir hinter die Kulissen gehen und sehen, wie wird die Menschheit verführt. Wer will schon verführt werden? Da ist doch nichts schlimmer, als um verführt zu werden. Ist es nicht so? Keiner will verführt werden. Also die Menschen gehen mit, weil sie denken, es ist etwas Gutes. Aber hinter den Kulissen ist es nicht etwas Gutes. Also müssen wir es aufflecken. Es kommen ein paar andere Spieler, die auch noch mitmachen. Morgen Abend identifizieren wir sie auch. Und dann machen wir den Reißverschluss auf und schauen, was innen drin ist. Möge Gott uns helfen, möge er uns Kraft geben, um es zu verarbeiten. Und möge er uns die Liebe Gottes schenken, dass wir alles, was wir lernen, mit Demut und mit Liebe gebrauchen. Es ist kein Hammer. Es ist nicht etwas, womit man Menschen erwürgt und totschlägt. Es ist etwas, womit man Menschen zu dem wahren Gott hinzieht, der sie lieb hat. Kommen wir beten zum Schluss. Unser lieber Heiland, du hast in deinem Wort alles so deutlich gebracht. Und wenn es auch schwer ist, um es zu verstehen manchmal, und wenn wir es nicht leicht haben, um mit diesen Dingen umzugehen, ist es nicht unser Werk, sondern dein Werk. Und ich bitte dich um himmlische Weisheit, viel Kraft und alle, die hier gegenwärtig sind, dass du sie unterstützt und sie hilfst und trägst und wiederbringst, bis wir das volle Licht der Wahrheit Gottes, wie in seinem Wort aufgeschrieben, verständig machen und wir es uns zu eigenem machen. Segne bitte alle, die hier sind, nimm sie sicher nach Hause und mögen wir morgen Abend wieder beisammen unter deinem Schutz stehen. In Jesu Namen. Amen.